I always do. It has served its purpose, my dear, and is of no further use.
I think it's stupid.
You think it is stupid? You say that to me, the arch-disciple of Lucifer himself? You are but a grain of sand, a mere speck in the cosmos, and you dare to venture an opinion regarding that great design of our master, Diabolus Supremus. To think that I, the right hand of Beelzebub himself, should be subjected to the opinions of churls and hobbledehoys. Bow thy knee if you wish to even speak in my presence.
Oh, piss off!
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
Welcome, fellow creatures of the night. Ich bin der Trash-Taucher und ich bin zurück. Aus der Winterpause. Ja, der Winterschlaf ist vorbei, der Weihnachtsbraten ist verdaut und ich habe auch wieder Energie, um hier mich wöchentlich hinzusetzen, für euch, mit euch, um gemeinsam über Trash, B-Movies und andere, manchmal schöne, manchmal grausige, manchmal unerträgliche, aber alles in allem schönen Schund zu reden. Genau. Und wir haben heute eine satanische Folge, sogar mit einer satanischen Folgennummer, weil wir sind bei Folge 55 in der fünften Staffel. Ist jetzt nicht sehr satanisch, ich weiß, da fehlt doch nur 111. Ja, ich weiß, der Teufel nimmt's doch auch nicht so genau, der Abakus ist kaputt. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Meine Finger gehen halt auch nur bis 9. Also was soll ich denn machen? Also, wir haben heute auf jeden Fall mal ein bisschen was zum Lachen. Und zwar bewusst, also nicht unfreiwillig. Weil oft ist es ja so, dass ich mir Filme raussuche, die unfreiwillig komisch sind. Das ist ja auch die Charakteristik eines Trash- oder B-Movies oder Low-Budget-Films, der nicht anpeilt, merkwürdig oder komisch oder skurril zu sein, sondern sich eigentlich bis ins Mark ernst nimmt. Ja, heute haben wir hier mal was ganz anderes, auch wenn der Titel erstmal was anderes verspricht. Ich habe nämlich heute zum Einstieg in Staffel 5 Bloodbath at the House of Death.
Die Handlung.
Ganz Großbritannien erstarrt vor Schreck, als in der altehrwürdigen Headstone Manor 18 Menschen auf grausame Weise von satanischen Mönchen abgeschlachtet werden. 8 Jahre später reist eine Gruppe Wissenschaftler zu dem scheinbar verfluchten Anwesen, um einer merkwürdigen radioaktiven Signatur nachzugehen. Jedoch ahnen sie nicht, welches Grauen immer noch in den Wäldern um Headstone Manor lauert.
Die Entstehung.
Ja, creepy, du hörst es erstmal an und es hört sich eigentlich erstmal nach so einem klassischen Slasher oder irgendeinem Ritualmord-Monster-Movie oder was an, aber nee. Wir haben es hier mit einer Horrorparodie zu tun. Ich glaube, das ist die erste in meinem Podcast, die ich so bespreche. Und wenn man jetzt so an Horrorparodien denkt, hat man natürlich sofort irgendwie Scary Movie oder was im Kopf. Aber wir sind hier weit, weit vor der Zeit von Scary Movie und Konsorten, nämlich im Jahr 1984 im Good Old England bewegen wir uns hier. Bloodbath at the House of Death hat ein Budget von 2 Millionen Pfund immerhin zusammenbekommen. Das klingt erstmal viel, ist es aber im Endeffekt gar nicht. Das hat mit einigen Punkten zu tun, auf die ich gleich noch, vor allem bei der Darstellerriege, zu sprechen komme. Mit Bloodbath at the House of Death haben wir einen 92-Minüter hier vor uns liegen, der die Zeit auch vollkommen ausschöpft, bis zur letzten Sekunde, kann man sagen. Seines Zeichens als Regisseur und Drehbuchautor verantwortlich für dieses parodistische Genrewerk ist Ray Cameron. ein kanadischer Comedy-Autor, der unter anderem für die britischen, der unter anderem für den britischen Komiker Kenny Everett vor allem geschrieben hat, aber auch zum Beispiel sehr viel für Fernseh-Comedy-Formate in den 70er, 80er Jahren geschrieben hat, wie zum Beispiel Assaulted Nuts, was immer so ein bisschen als B-Variante zu den Vorreitern des British Humor Monty Python gesehen wird. Außerdem ist Ray Cameron Vater des britischen Komikers Michael McIntyre. Den könntet ihr vielleicht auch kennen, der ist auch in, zumindest auf der Insel, relativ bekannt und hat auch schon zahlreiche Comedy-Preise gewonnen. Und dessen Vater, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das Pferd fällt nicht weit vom Scheunendach. Und hier ist entsprechend Ray Cameron als Filmregisseur und Autor erstmals aufgetreten tatsächlich. Denn das Drehbuch stammt auch aus seiner Feder und er hat sich da mit einem weiteren britischen Comedy-Autor zusammengetan, nämlich Barry Cryer. Der hat zum Beispiel auch viel im Fernsehen gearbeitet, viel für andere Comedians geschrieben und Fernsehserien geschrieben. So zum Beispiel für zahlreiche Serien von Tommy Cooper, Stanley Baxter oder eben auch Kenny Everett. Für die Musik in Bloodbath at the House of Death verantwortlich sind zwei, ja, Vollblutmusiker, kann man sagen. Einerseits haben wir Mark London, der auch in verschiedensten Musikgruppen unterwegs war, jetzt aber nie als Komponist irgendwo aufgetaucht ist. Und Mike Moran, der zum Beispiel als Komponist für den Soundtrack zu Terry Gilliams Time Bandits verantwortlich war oder zum Beispiel Death Wish 3. Aber am bekanntesten ist Mike Moran tatsächlich vor allem in Schottland bzw. auf der Insel selbst, weil er das Titellied zur schottischen Krimiserie Taggart komponiert hat, die bis heute auch noch läuft, also seit den 80er Jahren durch, und die ist doch dem einen oder anderen Krimi-Fan wahrscheinlich ein Begriff. Vorweg kann ich sagen, Bloodbath at the House of Death hat einen sehr markanten Special-Effects-Anteil, muss ich sagen, und sehr, sehr markant im Sinne von sehr, sehr blutig und brutal zum Teil. Und dafür verantwortlich ist seines Zeichens Ian Rowley, ein renommierter Special-Effects-TV-Man, könnte man sagen. Also er hat vor allem für TV-Serien die Special-Effects konzipiert und umgesetzt und supervised. Er ist schon seit den 70er Jahren im Geschäft, ist aber vor allem aktuell auch wieder ein bisschen mehr im Rampenlicht, zum Beispiel mit Serien wie Beowulf, Peaky Blinders, die ja aktuell auch einigermaßen populär ist, oder dem Film Der geheime Garten, der, glaube ich, derzeit sogar auf Netflix abrufbar ist. Soweit zur Crew und den Produktionsdaten hinter der Kamera. Schauen wir mal, wer hier sich alles vor der Kamera versammelt hat. Und ja, da es eine Horrorparodie ist, erwarten wir hier natürlich eine ganze, ganze Menge an komödiantisch begabten Menschen und die bekommen wir auch durchaus geliefert. Und als Speerspitze rangiert hier Kenny Everett, der hier den Dr. Lucas Mandeville spielt. Kenny Everett ist ein britischer Komiker und Radiomoderator gewesen, der vor allem in den 70er, 80er Jahren doch für einiges Aufsehen im United Kingdom gesorgt hat. Mit seiner besonderen Vorliebe für sehr, sehr anarchischen Humor, vor allem im Radio war das damals natürlich sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Also er hat einige Jobs deswegen auch verloren, hat aber auch so sein Profil geschärft. Und er ist vor allem bekannt geworden für seinen abgrundtiefen Hass beziehungsweise seine, ja, Dauerausreizung des Themas Margaret Thatcher, die er in fast jeder seiner Sendungen oder Shows oder was irgendwie durch den Dreck gezogen hat. Leider ist Kenny Everett 1995 an AIDS verstorben, denn er hat ab Mitte der 80er Jahre offen seine Homosexualität ausgelebt, hat sich da auch sehr, sehr stark in der Szene eingesetzt und für die Rechte von Homosexuellen gekämpft, ist aber leider selbst 1995 an AIDS erlegen. An der Seite von Everett sehen wir als Assistentin Barbara Coyle die neuseeländische Schauspielerin Pamela Stevenson. Die könntet ihr auch schon mal gesehen haben. Und die ist ja wirklich jetzt ein Eyecatcher, muss man sagen. So wurde sie auch oft eingesetzt. Denn zum Beispiel in Superman 3, der stählerne Blitz, hat sie die ja blond gelockte Verführerin Lorelei Ambrosia gespielt. An die erinnert ihr euch sicherlich noch, an ihre, ja, ich glaube, die hat den fast den halben Film irgendwie im Swimmingpool verbracht und sich da irgendwie geregelt oder ist zumindest die ganze Zeit nur im Mantel oder im Badedress rumgelaufen. Und zum Beispiel in Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt, hat sie die Mademoiselle Rimbaud gespielt, diese Rambo wurde sie, glaube ich, im Deutschen ausgesprochen, wo sie ja sich dem König hingegeben hat, um ihren Vater aus dem Gefängnis zu befreien. Tja, ist gar nicht schlecht, König zu sein, oder? Zwinker. Aber sie ist inzwischen nicht mehr im Schauspielbusiness tätig, sondern hat Ende der 80er Jahre ihren Doktor der Psychologie begonnen und auch abgeschlossen und arbeitet in der Branche nun auch und ist verheiratet mit dem schottischen Schauspieler und Komiker Billy Connolly. Und der ist inzwischen zum Knight geschlagen worden und seitdem darf sie sich Lady Connolly nennen. Oh, hört, hört. Dann haben wir wohl eines der Highlights der Besetzung. Ihr habt ihn vorhin schon im Teaser gehört und falls ihr ihn nicht erkannt haben solltet, diese Stimme ist unverkennbar, denn Vincent Price ist mit an Bord und spielt den Sinister Man, den Anführer der satanischen Mönche, die das Ritual ihrer Vorfahren zu Ende bringen wollen, indem sie möglichst viele Leute in dieser Manor abschlachten. Und Vincent Price, wenn ich hier ausholen müsste, was der Mann alles vollbracht hat in seiner Lebenszeit, ne, da brauche ich, das gibt ein eigenes Special, ganz ehrlich. Das können auch Leute, die Horror-Podcasts oder was machen, viel, viel besser erzählen als ich. Deswegen, Vincent Price ist mit dabei. Er hat unheimlich viele Beinamen bekommen. Ich glaube, der bekannteste ist tatsächlich The Master of Horror, weil er in einer der markantesten Horror-Schauspieler-Generationen jemals aufgewachsen und bekannt wurde, neben Peter Cushing und Christopher Lee, die ja nur in zwei Filmen, glaube ich, alle dreimal aufgetreten sind, aber lustigerweise alle innerhalb von denselben beiden Tagen geboren sind. Also ich glaube, alle haben inzwischen, also ich meine, Vincent Price und Christopher Lee haben am 27. März Geburtstag und Peter Cushing am 26. März und sind halt auch so ziemlich im selben Zeitraum bekannt geworden. Natürlich über die Canon Studios, über Hammer und. Da haben sie sich verewigt in den Videotheken und in den Filmbeständen der Weltgeschichte. Und Vincent Price ist hier gut drauf, so viel kann ich sagen. Und er hat auch gar nicht mal so wenig zu sagen. Das freut mich immer, weil seine Stimme ist halt wirklich einfach Gold. Die ist wirklich einfach Gold. Und ich glaube, auch sein markantestes Markenzeichen tatsächlich bis heute. Aber, wir sind noch nicht durch mit der Besetzungsriege. Und zwar haben wir als nächstes Gareth Hunt, der hier ebenfalls als Wissenschaftler Elliot Broom auftritt. Und Gareth Hunt dürften alte Serienfans unter euch kennen, denn er hat in der bekannten 70er-Jahre-Serie mit Schirm, Charme und Melone den Mike Gambit gespielt. Außerdem ist mit an Bord Don Warrington als Stephen Wilson, ebenfalls einer der Wissenschaftler. Der ist bekannter Theater- und Fernsehschauspieler, wurde dafür auch zwischenzeitlich von der Queen geehrt für seine Verdienste um das britische Drama und ist zum Beispiel aktuell zu sehen in der Serie Death in Paradise. Last but not least haben wir John Fortune als John Harrison mit dabei, ebenfalls ein britischer Komiker und Schauspieler. Und zuletzt noch Sheila Stiefel als Sheila Finch, ebenfalls britische Schauspielerin, Komikerin und Synchronsprecherin, die bis vor kurzem noch in den Final Fantasy Spielen zum Beispiel zu hören war. Also ihr seht hier ein ganzes Konsortium an komödiantisch begabten Menschen, die hier sich zusammengetan haben, um das Horrorgenre ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ja, und ob das funktioniert hat und warum den wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber im Endeffekt doch jeder kennt, der schon mal irgendeine Horrorparodie gesehen hat. Tja, das erzähle ich euch in meinem Eindruck.
Mein Eindruck.
Und es ist wirklich so, ich muss sagen, ich habe den wirklich per Zufall gefunden auf Netflix. Uah. Irgendwo in der, ja, das könnte Ihnen auch gefallen, Sparte, ist der irgendwo ganz, ganz hinten aufgeploppt in der 80er-Jahre-Schiene. Und da habe ich irgendwie gedacht, hä, Bloodbath at the House of Death? Es klingt erstmal nach so einem Billow-Video Nasty, habe ich erst gedacht, weil ich so gedacht habe, ein bisschen British, okay. Aber der Titel ist halt einfach schon so markant übertrieben und parodiert schon irgendwie gefühlt die halben 70er, 80er Jahre, also Filme, die bis dahin so populär geworden sind. Aber trotzdem kennt den halt wirklich kaum jemand. Und ich glaube, das liegt daran, dass der nie groß irgendwo vermarktet wurde. Weil gerade solche britischen Humorproduktionen wurden ja nicht immer überall breitgetreten. Vor allem, weil das ja die Hochzeit von Monty Python zum Beispiel war. Oder auch zum Beispiel eine Mel Brooks, also gerade im amerikanischen Raum. Oder die Zsasz-Filme, also Zucker und Abrams, die dann gerade da mit Airplane und was losgelegt haben. Das hat natürlich den gesamten Weltparodiemarkt irgendwie überflutet. Und da ist der tatsächlich irgendwie komplett untergegangen. Und ich finde, zu Unrecht. Denn Bloodbath at the House of Death ist wirklich ein unheimlich witziger Low-Budget-Spoof. Also ich hatte richtig, richtig Spaß. Und ich halte euch mal eine Information offen bis zum Ende, weil ihr habt, wenn ihr den Film seht, dann werdet ihr bestimmte Szenen erkennen und denken, hä, die habe ich doch schon mal in einem etwas neuzeitlicheren Parodiewerk mal irgendwo gesehen. Ja, das hat einen bestimmten Grund, aber da komme ich später nochmal drauf. Auf jeden Fall haben wir mit Bloodbath at the House of Death Unmengen, wirklich Unmengen an richtig derbem Humor, teilweise Flachwitz, der unter der Tür durchkriecht und noch Platz nach oben hat. Alter Verwalter, also jede Menge Sex, Schwulenwitze, Gewalt ohne Ende übertrieben, aber lustig dargestellt und vor allem good old fart jokes. Ich liebe Furzwitze. Das habe ich tatsächlich irgendwo geerbt. Meine Mutter hat auch immer so eine kleine Affinität zum Fäkalhumor und die ist bei mir auch hängen geblieben. Deswegen Fürze sind das Britenbrot und Fürze kommen hier auch definitiv nicht zu kurz. Ah, wunderbar. Und allein dieses Setting ist halt einfach schon eine komplette Mischung aus allen Horrorgenres, die ihr irgendwie so zwischen den 60er und 80er Jahren kennengelernt habt, die mega populär geworden sind, sei es Amityville Horror, sei es Alien, jegliche Art von Haunted House, auch gerade die Geschichten nach Shirley Jackson mit der Haunted Manor und. Wir haben hier echt ein ganzes Sammelsurium an Anspielungen, an Übertreibungen, an Persiflagen, finde ich wunderbar. Übertrieben, weil man so viel entdeckt in diesen 92 Minuten, aber es ist einfach absolut übertrieben und absolut low budget, definitiv, also das ist jetzt keine glatt polierte, hochgewichste Netflix-Parodie oder was auch immer, wie man sie jetzt heute kennt, wo man sich so denkt, ja, sieht irgendwie alles gleich aus, nee, sie hat tatsächlich noch den körnigen Charme einer britischen 80er Jahre, ja, es sieht fast aus wie eine Fernsehproduktion, nicht wie eine Kinoproduktion. Ich glaube, der ist auch nie im Kino groß gelaufen, der ist wahrscheinlich direkt auf Videokassette oder was erschienen. Aber auch hier in Deutschland angeblich unter dem Originaltitel, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil so in den 80ern, dann liest du so Bloodbath at the House of Death, da denke ich mir so, ist eher untypisch, deswegen weiß ich gar nicht, ob der hier wirklich breit vermarktet wurde. Ich glaube es nämlich nicht. Ich habe nämlich bisher auch keine deutsche Synchro dazu gefunden. Der Film ist auf Netflix, nur mit der britischen Synchro, zum Glück in dem Fall tatsächlich, weil die unheimlich witzig und unheimlich charmant ist. Aber ich habe auch keine deutschen Videokassetten oder was dazu gefunden. Also der scheint schon sehr, sehr rar gewesen zu sein und auch nicht groß irgendwo verkauft worden zu sein, wenn überhaupt. Und in Italien zum Beispiel ist er gar nicht erschienen, habe ich gelesen. Also ganz, ganz kleine Produktion, die wahrscheinlich wirklich nur so auf der Insel kursiert ist und da auch relativ schnell den 18er-Stempel bekommen hat, nicht zu Unrecht, wie ich sagen will, der hat ein paar echt heftige Szenen, wo ich gedacht habe, oh, geil, das macht Spaß. Und er fängt halt einfach mal an mit diesem Massaker in diesem Haus, mit diesen 18 Leuten, die dann umgebracht werden von diesen rot berobten Mönchen, die da in diese Manor einbrechen und dann mit Axt und Säbel und Blitz und Donner und Fensterwurf und allem drum und dran die Leute meucheln. Es gibt später im Film eine wunderbare Aufzählung, wer auf welche Art und Weise umgebracht wurde. Und dann entsteht daraus sogar ein Song, damit sie sich besser merken können, wie viele Leute jetzt tatsächlich umgebracht wurden. Am skurrilsten muss ich sagen, also wie gesagt, es wurden Leute mit der Axt zerhackt im Bett entsprechend malträtiert und einer explodiert. explodiert einfach. Und zwei werden vom Blitz getroffen. Ja. Darf man nicht unterschätzen, was die Naturgewalt so einem mit dem menschlichen Körper so anstellen kann. In dem Fall sieht es extrem witzig aus. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Splatter tatsächlich. Also sehr, sehr viele Gedärme, sehr, sehr viele Körperteile, die durch die Gegend fliegen und die, ach, ich liebe so Gubi-Patschischen, wenn die irgendwo verkohlt auf dem Boden rumliegen. Und dann gibt's am Anfang so den Tatort erstmal, die Sicherung, da kommt dann die Polizei und sammelt dann erstmal schön mit dem Handfeger und der Plastiktüte den ganzen Schmonz, der da draußen sich gestapelt hat, zusammen. Wirklich ganz, ganz toll. Und so fängt der Film an. Und da habe ich schon gedacht, wow, okay, die haben erstmal ordentlich losgelegt. Also es wird auch nicht weggeschnitten oder was. Also die halten ordentlich drauf. Da fliegen ordentlich die Köpfe und die Hände und alles. Hast du nicht gesehen? Also da kommt tatsächlich Freude auf. Hoi, hoi, hoi. Hat teilweise so ein bisschen durch diese komödiantischen Einlagen und weil es ja wirklich low budget ist, hat es teilweise sehr starke Evil Dead Vibes, habe ich so das Gefühl gehabt, gerade was so das Make-up oder so anging, aber wirklich, wirklich toll. Und es gab ein paar echt coole Einfälle auch, die ich so auch noch nicht gesehen habe, bin ich ganz ehrlich, nämlich wir haben erstmal eine komplette Rückblende à la Carrie-Style von dieser, wie heißt es, Sheila Staffel. Die spielt hier nämlich eine Wissenschaftlerin, die ja ein bisschen verkorkst ist von ihrem Elternhaus aus, beziehungsweise von ihrer Mutter, die eine sehr fanatische, gottesgläubige Frau war, die sich sogar so ein eigenes, das sah so geil aus, die hat, ihr müsst euch vorstellen, diese Rückblende in der Schulzeit, aber sie haben einfach Sheila Stiefel, die zu dem Zeitpunkt schon Mitte oder Ende 40 oder was war, einfach in ein Schulmädchen-Dress gepackt mit so einem Ledergürtel, wo so ein paar Schulbücher eingebunden sind. Sie schmunzelt dann so ein bisschen mit so einem Schulkameraden rum und bekommt ihren ersten Kuss. Aber die Mutter sieht das durch das Fenster, durch den Vorhang. Danach kommt dann die drakonische Bestrafungsszene und diese Mutter ist so derbe drauf, dass sie sich quasi Papst-Style so ein kleines Vorhangkabinett um ihren Kopf gebaut hat, das sie dann immer auf und zuzieht, wenn sie irgendwas sehen will, mit so einem riesigen Kreuz drauf und sie peitscht dann ihre Tochter auf und muss dann in Reimen irgendeiner Jesus-Statue ihre Sünden beichten. Unheimlich witzig. Aber wirklich halt Carrie-Style, weil sie danach dann, ja, übernatürliche Kräfte entwickelt und alles explodiert und überall ist dann Blut. Aber fand ich echt geil gemacht. Aber es gibt noch viele, viele, viele geile Szenen in dem Film. Zum Beispiel, ich habe noch nie gesehen, dass jemand geköpft wurde mit einem elektrischen Dosenöffner. Definitiv eins der Highlights in diesem Film. Müsst ihr euch reinziehen. Dosenöffner ist das Stil. Also, wow, geil, 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 einfach nur geil. Dann, ja, so ein bisschen Nightmare on Elm Street Feeling mit einem Messer, was durch einen Telefonhörer kommt, statt einer gierenden Freddy Krüger Zunge. Dann haben wir explodierende Menschen und Mönche vor allem. Also da wird nie ordentlich gespratzt bis zum geht nicht mehr. Dann haben wir dabei fleischfressende Muttermale. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So ein bisschen Alien-Style-mäßig. Und wir haben einen wunderbar schlechten Neonröhren-Lichtschwertkampf. Ei. Und das sind jetzt nur ein paar echt abgedrehte Sachen, die ich so rausstellen will. Der ganze Film strotzt nur so vor jeder Menge verrückter Ideen und Humor und Szenen. Ich glaube, den kann man wirklich so oft gucken, wie man will. Und du entdeckst jedes Mal noch irgendeinen neuen Spruch oder eine neue Szene oder irgendeinen neuen neue Parodie vor allem. Die Gag-Taktung in Bloodbath at the House of Death ist so hoch, da kommt man teilweise echt nicht mehr mit. Und vor allem finde ich es aus heutiger Sicht schwer einzuordnen, ja, was gab es denn damals zu der Zeit schon an Filmen? Und vor allem dann gerade, wenn man noch andere Parodien, gerade so die Zazz-Filme oder Mel Brooks oder was im Kopf hat, dann denkt man sich so, ach so, stimmt, die haben das auch schon gemacht. Und ja, aber teilweise haben sie es dann noch mal krasser übertrieben, einfach richtig, richtig geil. Was mich nur ein bisschen irritiert hat, da habe ich so kurz gedacht, ich weiß ja nicht, der Soundtrack klang schon sehr, sehr stark irgendwie nach Nightmare on Elm Street. Die sind ja im selben Jahr erschienen, beide 84, aber ich weiß nicht, wenn ihr da mal reinhört oder reinschaut, also so dieses, da habe ich wirklich gedacht so, oh, okay, das ist jetzt Freddy Krueger, aber der ist doch parallel erst erschienen, also haben die den direkt auf die Schippe genommen, das glaube ich irgendwie nicht. Ja, nur so am Rande, das ist mir aufgefallen, wo ich mich jedes Mal gewundert habe, wie das angeklungen ist. Aber eines der absoluten Highlights des Films, und das ist wirklich nicht einfach nur, ja, wir schreiben ihn drauf, damit viele Leute sich den Film angucken, sondern nee, Vincent Price hat tatsächlich einiges an Screentime. Er ist auch einer der teuersten Schauspieler hier in dem Film gewesen, weswegen das 2 Millionen Pfund Budget auch relativ schnell wahrscheinlich weg war. Aber Vincent Price liefert hier das ab, was man von Vincent Price erwartet und vor allem in der Parodie, denn er monologisiert ohne Ende und übertrieben ohne Ende. Und das ist ja das Schöne. Man hört ja seine Stimme eigentlich am liebsten mit diesem wunderbar markanten R, was ich gar nicht nachmachen kann und was einfach sein Markenzeichen ist. Und er spielt hier den Obermönch und den obersten Diener des Teufels und ist da entsprechend auch so einerseits so fast schon im Theatermodus, wo er dann mit einer eloquenten Phrase nach der anderen um sich wirft. Und im nächsten Moment pumpt er halt einfach irgendwie so eine Frau in einem pinken Kleid an.
Piss off. For 700 years I have served our master faithfully, enduring the agonies of the undead, the tortures of eternal servitude, obeying his every command, anticipating his every whim, his slave, his servant, never diverting from his purpose, devoted to that cause to which I have surrendered my mortality, condemning myself to everlasting torment in the presence of that great cause to which we, the undead, have all sworn our allegiance. I, a humble butcher, was chosen to lead us and have faithfully discharged my duties in his service for all of the centuries that we have dwelt in this place. And you tell me to piss off, you piss off.
Oder er zelebriert irgendein Ritual und oh shit, my fucking hand. Und die Mönche, die ihm die ganze Zeit alles nachspielen, oh shit, my fucking hand. Das ist unheimlich witzig. Ich hab wirklich laut gelacht. Also Vincent Price, definitiv die Screentime wert. Man bekommt genau das von ihm, was man auch erwartet. Und ich finde, er macht es auch mit einer gewissen Hingabe und auch selbstreferenziell. Ich meine, hey, der verarscht sich ja quasi hier selbst und auch viele Filme, in denen er mitgewirkt hat. Von daher echt, echt gut gelungen. War wieder eine ganz andere Seite von ihm zu sehen. Also ich kenne ihn jetzt noch nicht so in sonderlich vielen Komödien, muss ich sagen. Aber man weiß ja, dass er da ein gewisses Fable für hatte. Also unterm Strich muss ich wirklich sagen, Bloodbath at the House of Death ist wirklich ein Geheimtipp für Leute, die auf Horror-Spoofs stehen, also einfach auf Parodien und auch British Humor einfach mögen und lieben. Da kommt, also hier, das ist geballter British Humor in sich, die von der Regie über die Autoren bis zu den Darstellern, bis auf Vincent Price, der ist natürlich US-Amerikaner, aber der macht da super mit und das ist echt so eine kleine Perle, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber ich habe euch angekündigt, ich verrate euch, warum ihr sie trotzdem kennen könntet, und zwar natürlich, man liebt sie oder man hasst sie, die Scary-Movie-Filme sind natürlich das A und O der modernen Parodieszene, gerade was den Horrorfilm angeht. Und für alle, die Scary Movie 2 vor allem noch im Kopf haben, Scary Movie 2 parodiert fast 1:1 nicht nur die Story, sondern auch einzelne Szenen aus Bloodbath at the House of Death. Und zwar noch mal übertriebener in der neueren Art und Weise, aber gerade so Szenen wie zum Beispiel die etwas eklige Sexszene mit dem Geist, wo Tori Spelling mit der ungewaschenen Unterwäsche die Wand hochgebumst wird, ja, die kommt hier auch schon vor und das schon fast gute 20 Jahre vorher. Und die haben es wirklich fast 1:1 übernommen. Oder auch die Szenen mit diesen ganzen Apparaturen im Keller, wo sie dann Sachen überwachen und dem merkwürdigen, angriffslustigen Spielzeug und. Also daher kennt ihr quasi Bloodbath at the House of Death, ohne Bloodbath at the House of Death gesehen zu haben. Durch Scary Movie 2. Und da finde ich tatsächlich ein sehr charmantes Detail, weil ich bin eigentlich ein großer Fan der Scary Movie Filme, auch vom zweiten Teil, den ja nicht viele mögen. Aber ich mag einfach diesen derben Humor und der zweite ist immer wieder für den Filmabend gut oder schlecht, je nachdem, wie man es will. Aber ich finde es halt unheimlich geil, dass ihr hier Scary Movie 2 bekommt, aber aus den fucking 80ern mit richtig geilem British Humor und jeder Menge brutalem Haut drauf Horror. Also teilweise wirklich heftig. Blutgespratze, Evil Dead Anleihen von der Kamerafahrt bis zum abgetrennten Kopf sind da und auch der Humor ist halt einfach wirklich drüber. Also gerade Kenny Everett ist hier wirklich eine der tragenden Säulen. Der ist so drüber und ist immer so am Overacten und haut ein Gag nach dem anderen raus. Ey, das ist echt eine wahre Freude. Deswegen Bloodbath at the House of Death, absoluter Geheimtipp für jeden, der auf Horrorparodien steht, der vor allem Horrorparodien sucht, die mal nicht von zum Beispiel Mel Brooks stammen oder von Zucker Abrams oder von den Scary Movie Machern, sondern hier einfach mal aus dem Good Old England und einen Film, den ihr derzeit bei Netflix sehen könnt, aber ich habe gesehen, zum Beispiel auch bei YouTube könnt ihr ihn aktuell finden. Schaut ihn euch an, solange er noch da ist, ihr werdet es nicht bereuen.
Trivia.
Ja, und natürlich gibt's hier jede Menge drumherum. Ich habe euch mal 3-4 Trivia-Fakten zusammengesucht und die meisten drehen sich lustigerweise um Kenny Everett, der hier die Hauptrolle oder Hauptinitiator auch von dem Film war. Denn Kenny Everett spielt in dem Film ja einen Wissenschaftler, der eine Metallprothese am rechten Bein trägt, also und deswegen oft oder eigentlich immer humpelt. Ja, das Problem ist nur, Kenny Everett hat scheinbar in einigen Szenen gerne mal vergessen, dass er eben humpelt oder humpeln soll oder er ist mit dem falschen Bein gehumpelt. Deswegen hat angeblich Regisseur Ray Cameron überall am Set Schilder angebracht, auf dem einfach nur humpeln stand. Und er hat auch immer den Klappenjungen angewiesen, dass er Everett bloß daran erinnern soll, dass er in der nächsten Szene humpeln soll. Deswegen macht er das auch extremst übertrieben in seinen Szenen. Aber wenn man das noch weiß zusätzlich, dann denkt man sich so, ja gut, kann man ja mal vergessen. Ich meine, hey, du hast einfach nur so ein fucking Metallbein. Da kann man auch mal vergessen zu humpeln, mein Gott. Ich habe ja vorhin in den Produktionshintergründen schon angeteasert, was für einen merkwürdigen Humor Kenny Everett oder was für einen provokanten Humor er vor allem auch hatte. Und er wurde bei mehreren Radiosendern gefeuert. Und unter anderem bei BBC Radio 2 wurde er für folgenden Witz gefeuert, den will ich euch unbedingt vorlesen. When England was a kingdom, we had a king. When we were an empire, we had an emperor. Now we are a country and we have Margaret Thatcher. Oh mein Gott, dafür kann man auch mal beim BBC gefeuert werden, aber ich feiere ihn stattdessen lieber. Guter Joke, guter Mann, viel zu früh gestorben leider, aber echt einen coolen Humor. Schaut euch mal Videos von ihm an. Echt eine Granate, der Mann. Und noch eine zu Kenny Everett, weil es so schön ist. Er hat nämlich dem Song Bohemian Rhapsody von Queen dazu verholfen, ein Hit zu werden, und zwar weltweit, aber angefangen natürlich in England, und zwar hat er während seiner Radiozeit bei Capital Radio den Song innerhalb einer Woche 14 Mal abgespielt, in voller Länge. Und ihr kennt Bohemian Rhapsody, ist ein sehr, sehr untypischer Pop-Song in dem Sinn, dass er also populär wurde, weil er absolut untypisch aufgebaut ist. Und Kenny Everett fand den aber so geil, dass er ihn eben einfach fucking 14 Mal in einer Woche, also quasi jeden Tag mindestens 2 Mal abgespielt hat. Und dadurch ist er tatsächlich den Leuten ins Ohr gegangen. Und das hat sogar dazu geführt, im Endeffekt, dass Queen eben zu weltweiten Phänomen wurden. Und Freddie Mercury hat sich bei Everett persönlich dafür bedankt und sie wurden Lebzeit sogar Freunde. Fand ich echt witzig. Und zum Schluss habe ich noch einen Trivia-Fact zu Vincent Price am Start. Denn er hat ja über 200 Filme und was gespielt, muss ich nicht erzählen. Aber wusstet ihr erstens, dass er auch in der 60er-Jahre-Serie zu Batman an der Seite von Adam West einen Gastauftritt hatte, nämlich als Bösewicht Egghead, und ja, seines Namens getreu hat er einfach mal am Set angeblich einen Eierwurf-Wettkampf ausgelöst und angestachelt, und dann haben sich einfach alle am Set mit Eiern beschmissen. Absolut wunderbar. Also Vincent Price, echt ein Mann mit Talent, Humor und einfach klasse, kann man sagen. Okay, das war's mit der Auftaktfolge zur 5. Staffel hier beim Trash-Taucher. Ich hoffe, ihr habt wieder was Neues, Altes, Schundiges, Schönes entdeckt. Ab sofort hört ihr mich hier wieder wöchentlich. Jeden Montag Vormittag kommt eine neue Folge zu einem neuen Film. Aber ich plane auch natürlich bald wieder einige Specials. Da bin ich schon fleißig am Vorbereiten. Aber auch gerade an die YouTube-Leute, die sich wundern, ja, hey, da kommt ja schon lang nichts mehr. Ja, es tut mir unendlich leid. Ich mache bald auch wieder Videos. Ich baue gerade an einem neuen Drehset, denn ich war mit dem zwischenzeitlich neuen nicht ganz so zufrieden. Deswegen will ich da ein bisschen was Neues dran wursteln. Aber bald, versprochen. Was aber in der Zwischenzeit komplett neu angelaufen ist, ich bin jetzt auch bei Twitch. Und zwar mal ausnahmsweise nicht mit nur Trash. Also ich werde da auch wahrscheinlich mal Streams machen, irgendwie zum Thema Filme oder was, wo ich mal eine kleine Einkaufstour durch irgendwelche Shops oder was mache und mir irgendwelche Mediabooks oder so angucke oder Neuerscheinungen oder hast du nicht gesehen. Aber vor allem will ich da ein bisschen daddeln. Ich bin ja auch so ein kleines Gamer-Kid, bin ich ehrlich, kleines Konsolenkind. Und aktuell habe ich da meinen Good Old Game Boy mit angeschlossen und spiele zum Beispiel gerade Batman The Animated Series auf dem Game Boy. Aktuell streame ich einmal die Woche, jeden Sonntag, 18 Uhr. Schaut da gerne rein. Die Aufzeichnung findet ihr auch auf Twitch und auch auf YouTube. So ein paar Tage nach Twitch wahrscheinlich. Also schaut da gerne mal vorbei und lasst ein Follow da, falls ihr auf Twitch unterwegs seid. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen. Ich habe schon extra ein Video dazu auf Instagram gemacht, wie geil ich es einfach finde, wie ihr mich unterstützt für meine Nonsensarbeit hier, für dieses kleine Mini-Projekt in dieser Mini-Mini-Mini-Nische des Trash-Films. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Denn ich habe seit neuestem eine neue Unterstützungsplattform, die nennt sich Ko-fi. Die kennt ihr vielleicht. Ist ähnlich ein bisschen wie Buy Me a Coffee zum Beispiel. Da kann man einfach mal seinem Lieblings-Creator einen Kaffee ausgeben. Finde ich eigentlich echt cool, ist, weil ich kann einfach euch nicht das bieten, was zum Beispiel Patreon oder Steady oder was verlangen würden, wo ich sage, hey, dann musst du den Leuten auch was bieten, Exclusive Content oder was. Das schaffe ich leider nicht, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Deswegen kann ich euch nur anbieten, mich dort zu unterstützen, indem ihr mal einen Kaffee ausgebt oder zwei, damit ich quasi auch gut durch die Nächte komme, weil ich bin immer so ein Nachtarbeiter. Aber danke an der Stelle nochmal. Ich habe gesagt, ich erwähne die Leute auch immer nochmal hier namentlich, wenn was Neues reinkommt. Dankeschön für die ersten Ko-fi-Spenden. Vielen, vielen Dank an Manu von dem Filmfressen. Danke an Pebbles. Danke an Poldi von Pixelbeschallung. Danke an Chiara von Fright Nights. Und an Vandalikon von Call of the Sirens. Vielen, vielen Dank für eure Koffeinspende. Ich werde sie weise investieren. Und wenn ihr da auch mit unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal in meinem Linktree schauen, auch auf meiner Homepage. trashtaucher.de ist es verlinkt, ganz leicht zu erkennen an der Kaffeetasse mit dem Herzchen drin. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Aber wenn ihr mich auch auf anderem Wege unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich zum Beispiel über mein Affiliate-Programm mit Kochfilms machen. Da, wenn ihr da einkauft über den Affiliate-Link, ihr bezahlt keinen Cent mehr und ich bekomme eine kleine Provision. Oder ihr könnt auch zum Beispiel in meine Amazon-Wishlist schauen. Da habe ich einiges an Material, was ich gerne mal sichten würde, euch vorstellen würde, hinterlegt. Da könnt ihr mir auch was Gutes tun und mir anonym einfach was zuschicken. So, genug gebuhlt um euer Geld. Das war's für heute hier vom Trash-Taucher. Ich danke euch und verabschiede mich bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Stream oder bis zum nächsten Video, wann auch immer wir uns wieder sehen, hören oder riechen. Tschüss, tschüss.